Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem Gruß haben wir uns jetzt heute Morgen schon begrüßt, persönlich und als Gemeinde. Ein Gruß des Zuspruchs, der Ermutigung, aber vielleicht auch der Vergewisserung. Glaubt mein Gegenüber das auch, so wie ich das glaube? Ja, Jesus ist wirklich auferstanden. Ich bin mir dessen gewiss. Und du bist es auch. Aber sind wir uns alle dessen wirklich so gewiss? Wir haben gerade eben schon gehört, auch in evangelikalen Kreisen, bei denen, wo wir sagen würden, das sind doch die, die wirklich glauben, wird diese Tatsache der Auferstehung durchaus auch nicht geglaubt und in Zweifel gezogen. Auch Paulus kennt zu seiner Zeit Menschen, die in die Gemeinde gehen, Christen, Leute, die Jesus nachfolgen, die sich dessen offensichtlich nicht so gewiss sind, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Oder die sich zumindest nicht sicher sind, ob es wirklich so bedeutsam ist für den christlichen Glauben. Und Paulus widmet diesem Thema im 1. Korintherbrief ein ganzes Kapitel, das 15. Kapitel, eines der längsten Kapitel, was wir überhaupt finden in der Bibel. Ich meine, sie sind ja ursprünglich nicht in Kapitel eingeteilt worden, aber wir sehen, hier gibt es zu diesem einen Thema viele Dinge, die Paulus zu sagen hat. Und ich möchte einen kurzen Abschnitt daraus herausgreifen. Und ich möchte lesen aus den Versen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 12 bis 19. Und ich lese aus der NGÜ, ein bisschen moderner in der Übersetzung, aber ich finde doch vom Verständnis her recht gut übersetzt. Christus wird somit als der verkündet, der von Gott den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Auferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstanden sind, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist auch euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Ja, ist Jesus wirklich auferstanden? Gibt es eine Auferstehung von den Toten? Werden wir auferstehen? Wer diese Frage stellt, das haben wir gerade eben schon festgestellt, muss nicht zwangsläufig ein Skeptiker sein, nicht zwangsläufig ein Atheist oder ein überzeugter Verfechter der Aufklärung, sondern kann auch einfach Teil unserer christlichen Gemeinschaft sein. Christen in aller Zeit haben sich offensichtlich hier seit dem Anbeginn bis jetzt mit dieser Frage auseinandergesetzt. Ist Jesus wirklich auferstanden? Und auch wenn wir ganz an den Anfang zurückblicken, an die erste Verkündigung der Auferstehung, so wurde auch die in Zweifel gezogen. Als die Frauen ans Grab gekommen sind, Jesus begegnen und es den Jüngern berichten, wird dieser Bericht über die Auferstehung in Zweifel gezogen, wird nicht geglaubt. Als die Jünger Jesus begegnen und von ihrer Auferstehung dem Thomas berichten, wird diese Auferstehung in Zweifel gezogen. Thomas mag es nicht glauben, auch als seine Freunde es ihm berichten. Und insgesamt war die Auferstehung der Juden, war die Auferstehung der Toten bei den Juden durchaus umstritten. Da gab es die einen, die daran geglaubt haben, die Pharisäer, aber da gab es die anderen, die Sadduzäer, die die Auferstehung abgelehnt haben. Und selbst die Pharisäer glaubten zwar an die Auferstehung der Toten, aber nicht an eine individuelle Auferstehung, sondern an die Auferweckung an einem Tag. Das wird auch deutlich, das haben wir vor einigen Wochen auch in der Predigt gehört, wenn Jesus den Lazarus auferweckt und Maria dann sagt, ja, ja, er wird schon auferstehen am jüngsten Tag. Aber dass eine Auferstehung hier geschehen kann, dass Jesus persönlich nach 3 Tagen aus dem Grabe aufersteht, das war überhaupt nicht Teil des jüdischen Glaubens und ihrer Vorstellung. Und auch die Gemeinde in Korinth hatte offensichtlich ihre Zweifel über dieses Thema, sonst hätte Paulus sich nicht so ausführlich hier zu Wort gemeldet. Die Zweifel darüber, ob Jesus auferstanden ist, die finden wir heute genauso. Aber eigentlich nicht wirklich in der säkularen Welt, denn für die ist die Auferstehung kolossaler Blödsinn. Etwas Menschenausgedachtes, was definitiv nicht stattgefunden hat. Zweifel begegnen uns hier in unserer Gemeinde. Kann das wirklich wahr sein? Kann dieses Wunder, das, was niemand von uns bisher erlebt hat, wirklich geschehen sein? Und daher ist dieses Wort, was Paulus hier an uns richtet, diese Ermahnung, sich noch einmal auch damit auseinanderzusetzen, worum es eigentlich geht und was es für Konsequenzen hat, wenn wir nicht daran glauben, dass Jesus auferstanden ist, heute genauso aktuell und relevant, wie es vor 2000 Jahren gewesen ist. Rudolf Bultmann, einflussreicher evangelischer Theologe aus Deutschland des 20. Jahrhunderts, schreibt dazu: Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparate benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an Geister und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben. Und wer meint, es für seine Person tun zu können, muss sich klar machen, dass er, wenn er das für die Haltung des christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht. Ein Statement von jemandem, der ja, viele Bücher geschrieben hat, viel zu sagen hatte in der evangelischen Kirche. Nun, dass es nicht ganz unmöglich scheint, auch mit dieser Botschaft Christus zu verkündigen, sieht man zumindest an uns, die wir hier sitzen, wo ich doch davon ausgehe, dass einige von euch davon überzeugt sind, dass der Herr auferstanden ist. Aber die Streichung alles Übernatürlichen aus der Bibel, die Deutung von Wundern als Sinnbilder, Metaphern oder die Erklärung mit Naturphänomenen ist heute Alltag geworden. In Kirchen, an Hochschulen und Universitäten, wo eigentlich das Wort Gottes gelehrt und verkündigt werden sollte. Aber was bleibt übrig, wenn wir diesen Weg einschlagen? Was bleibt übrig, wenn wir all das streichen, was wir uns vielleicht persönlich nicht selber sofort erklären können, was wir nicht selber nachahmen können, was wir nicht sofort mit unserem Verstand begreifen können? Paulus schreibt in den Versen 13 bis 14, angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen und sinnlos daran zu glauben. Letzte Woche haben wir über den Sühnetod von Jesus am Kreuz gesprochen und wie essentiell diese Botschaft ist und dass wir ja, daran glauben, dass da einer, Jesus, der Sohn Gottes, für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Kern des Evangeliums. Und auch das, diese Botschaft der Auferstehung, ist Teil dieses Kerns. In der NGÜ wird hier die Überschrift auch gewählt über diesen Text mit Fundament des Glaubens. Ohne das Fundament kann das Haus nicht gebaut werden. Ohne dieses Fundament ist auch unser Glaube wertlos. Das ist das, was Paulus hier mit diesen Worten ausdrücken möchte. Und Paulus sagt ganz klar, was macht es für einen Sinn, ein Evangelium zu verkünden, was die Auferstehung Jesu nicht im Zentrum hat. Ja, was sie sogar leugnet. Paulus sagt, es macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn wir dann in die Kirchen hineinschauen, wenn wir auch schauen, wie viele Leute noch bereit sind, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, dann müssen wir hier, denke ich, recht geben, Paulus. Denn was ist das, was passiert? All diese Dinge werden herausgestrichen, um das zu tun, was Bultmann hier sagt, nämlich zu versuchen, alles das, was irgendwo ein Anstoß sein könnte, was die Menschen nicht begreifen, hinauszunehmen aus der Verkündigung in der Hoffnung, dass sie dann bereit sind, daran zu glauben. Dass das ist, was sie anspricht und dem sie folgen wollen. Aber genau das Gegenteil passiert. Wie viele Kirchen werden heute geschlossen? Wie viele Pfarrstellen sind unbesetzt? Und wie viele Leute lehnen das, was heute gepredigt wird, als inhaltslos und irrelevant für ihr Leben ab? Die Auferstehung ist hier nicht mehr als ein Zeichen dafür, wie weit man für seine Überzeugungen gehen sollte. Christus lebt in unseren Gedanken weiter, in dem, wenn wir über ihn sprechen, aber doch nicht leibhaftig auferstanden. Er wollte ein Vermächtnis schaffen und ein Zeugnis setzen, sodass seine Anhänger dem folgen. Aber Moral und Ethik, das bieten auch viele andere Menschen an, auch viele andere Lebenskonzepte. Daran ist überhaupt nichts Einzigartiges. Das ist wirklich nichts, wofür es wert ist, sich einzusetzen, sein Leben einzusetzen. Ja, für manche, wie wir es seit den ersten Christen sehen, sogar ihr Leben zu opfern. Paulus sagt, wenn du nicht glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann macht der Glaube überhaupt keinen Sinn. Das ist der Kern der Botschaft, die wir verkündigen. Das ist der Kern des Evangeliums. Am Anfang vom 15. Kapitel des Korintherbriefes, da erinnert Paulus daran, was dieser Kern des Evangeliums ist, was die Grundlage ist. Und er fasst es sehr prägnant zusammen, Verse 3 und 4. Er sagt, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung der Schrift. Das ist der Kern. Das ist das Evangelium, was Paulus verkündet. Und wir wissen, Paulus kann das auch sehr viel ausführlicher beschreiben, was das bedeutet. Aber er sagt, wenn ich es zusammenfassen muss, in zwei Sätzen, dann ist es genau das. Und wenn ich dann hingehe und die Hälfte davon streiche, was bleibt dann übrig? Zumal sich die Frage stellt, wenn ich die eine Hälfte streiche, streiche ich dann nicht auch noch die andere Hälfte? Und was bleibt dann übrig? Es bleibt gar nichts übrig. Und wenn du sagst, das mit der Auferstehung von Jesus, das glaube ich nicht wirklich. Dass da der Sohn Gottes für meine Schuld am Kreuz sterben musste, was ist das für ein Gott? Dann magst du an irgendetwas glauben, dann bist du auch willkommen hier in unserer Mitte. Aber dann bist du kein oder noch kein Christ. Denn diesen Kern, der das Christsein ausmacht, an den glaubst du nicht. Vers 15 macht dann auch nochmal deutlich, dass ein Leugnen der Auferstehung nicht nur ein persönliches Problem ist oder ein persönlicher Zweifel, sondern dass er auch ganz gravierend etwas macht mit deinem Verhältnis zwischen dir und Gott. Dort heißt es, und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es nicht stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er es ja nicht getan. Wir wären falsche Zeugen. Gott unseren eigenen Vorstellungen anzupassen, ist, glaube ich, etwas, was heute sehr modern ist, was wir sehr gerne tun. Wie Gott sein müsste, was er tun müsste, was er zulassen dürfte, was er kann und was er nicht kann, das weiß heute jeder ganz genau. Das wissen sogar ganz viele Leute, die sagen, ich lehne die Vorstellung ab, dass es einen Gott gibt. Selbst die, die nicht an Gott glauben, können mir ganz genau sagen, wie mein Gott sein müsste und was er tun kann und was er besser lassen sollte. In der Psychologie gibt es einen Begriff, der nennt sich, oder das ist mal so beschrieben worden von einem Psychologen, das hieß Cafeteria-Religion oder Cafeteria-Glaube und beschreibt ein bisschen dieses Bild, dass ich mir meinen eigenen Glauben selbst zusammenstelle, so wie wenn ich mich bei der Cafeteria an der Schlange anstelle und dann hier etwas rausnehme und dort etwas rausnehme. Und genau das Gleiche, das machen wir heute auch mit Religion und Glaube. Da gibt es gute Aspekte im christlichen Glauben. Den Nächsten zu lieben, sich für den anderen einzusetzen, jemandem zu helfen, der in Not ist, das nehme ich mir. Da gibt es aber auch gute Ansätze im Buddhismus. Da gibt es Leute, die schreiben gute Bücher oder in anderen Dingen meditieren, sich zurückzuziehen. Und ich suche mir aus verschiedenen Religionen einzelne Aspekte heraus und bastel mir meinen eigenen Glauben. Ein Häppchen hier, ein Küchlein da, so wie es mir gefällt, dass am Ende ein Gott rauskommt, der ganz genau meinen Vorstellungen entspricht. Aber das Problem ist, ein solcher Gott kann auch immer nur ein persönlicher Gott sein. Er kann niemals ein Gott sein, der für alle da ist. Denn du hast ihn dir ja selber individuell zusammengestellt. Und dann gibt es Leute, die scharen mit ihrem zusammengebastelten Glauben Menschen um sich, aber es ist immer nur eine kleine Schar. Dieser Gott, er kann niemals für alle da sein. Wer Gott ist, bestimme ich immer noch selbst. Das ist die Devise, wenn in diesem Kontext überhaupt noch von Gott die Rede ist. Und diese Devise wird genauso innerhalb der Kirche auch ausgelebt und zum Teil auch gepredigt. Man glaubt, was gefällt und was nicht gefällt, das kann ja vielleicht der andere glauben, aber das muss ich ja nicht für mich übernehmen. Aber was der Vers hier indirekt eben auch aussagt, wenn Christus von den Toten auferstanden ist und du das Gegenteil verkündigst, dann machst du Gott eben auch zum Lügner. Denn das, was geschehen ist, stellst du als Lüge dar. Und wie bitter ist das, wenn wir die Unwahrheit verkündigen und Menschen uns folgen und dann verloren gehen? Weil sie etwas für wahr halten und weil sie der Meinung sind, dass sie auf diesem Weg sind mit Gott, auf diesem Weg sind hin zu Gott und dann am Ende aufwachen und verloren gehen. Paulus macht hier auch deutlich, welche Verantwortung wir tragen in dem, was wir verkündigen. Dass das, was wir von Gott weitergeben, der Wahrheit entspricht und den Tatsachen entspricht, die die Bibel uns lehrt. Und Paulus sagt es dann noch einmal in Vers 17 deutlich, wenn du so unterwegs bist, dann mach dir nichts vor, dann bist du kein Christ. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. ohne Auferstehung, ohne Jesu Tod am Kreuz, keine Vergebung der Sünden, kein ewiges Leben. Dann hat Jesus nicht die Macht des Todes besiegt, den Bann gebrochen. Ist Jesus nicht in den Himmel aufgefahren, um dort die Wohnung für uns zu bereiten? Ohne Auferstehung auch keine Vergebung. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Was Gott ist, wer Gott ist, was er kann und tut, das bestimme nicht ich. Die Frage, ob Jesus von den Toten auferstanden ist, liegt Gott sei Dank nicht in dem, ob ein Mensch das glaubt. Es ist geschehen. Die Frage ist, ob du es glaubst und annimmst oder nicht. Aber das verändert nicht die Tatsache, die passiert ist. Paulus schreibt weiter: Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann hat das Evangelium keinen Wert über das Leben hinaus. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Manch einer mag sagen, ist doch egal, was da am Kreuz geschehen ist. Ob Jesus jetzt für meine Sünden gestorben ist, ob er auferstanden ist oder nicht, das Christentum gibt mir trotzdem etwas, hier in diesem Leben. Ich schätze diese Gemeinschaft, ich schätze das Miteinander, das, wie sich Menschen füreinander einsetzen, eben die Moral und Ethik, die verkündet wird. Da ist doch viel, was ich für dieses Leben mitnehmen kann. Was macht es da für einen Unterschied, ob Jesus nun wirklich auferstanden ist oder nicht? Ja, das sind Aspekte, die mit dem Glauben einhergehen. Das sind auch Aspekte, die wir wertschätzen können. Aber es ist nicht der Kern. Und was wir, denke ich, auch oft vergessen an diesem Punkt, ist, dass wir das aus einer sehr westlichen, sicheren Perspektive betrachten. Für uns mag mit dem Glauben an Jesus nichts Negatives einhergehen. Vielleicht einmal ein komischer Blick von den Kollegen, aber insgesamt können wir sehr davon profitieren, auch in diesem Leben. Aber für viele Millionen Menschen bedeutet diese Entscheidung für Jesus etwas ganz anderes. Für diese Menschen ist die Entscheidung für Jesus mit viel Entbehrung, mit Verleugnung, Ausgrenzung, Verfolgung, Folter bis hin zur Ermordung verbunden. Wenn du diesen Menschen sagst, ja, ist doch egal, ob Jesus auferstanden ist, ist doch egal, ob es etwas über dieses Leben hinaus gibt, ob es wirklich eine Ewigkeit gibt, was mag das bei diesen Menschen auslösen? Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, wie bedauernswert sind dann diese Menschen, die um Christi willen leiden, die alles aufgeben und geopfert haben, um ihm nachzufolgen. Das wären wirklich die dümmsten und bedauernswertesten Menschen. Denn sie haben alles aufgegeben für eine Lüge, für ein falsches Versprechen. Die Jünger damals, sie waren alle verängstigt, als Jesus gefangen genommen ist. Sind weggelaufen, sind geflohen, wollten nicht mit ansehen, wie der, an den sie geglaubt haben, am Kreuz stirbt. Und auch als ihnen verkündet worden ist, dass Jesus auferstanden ist, wollten sie es zunächst nicht glauben. Aber als er ihnen begegnet ist, leibhaftig, in Gestalt, da hat es sie ermutigt, hat ihnen Kraft gegeben, Zuspruch. Und aus denen, die vorher noch davongelaufen sind und sich versteckt haben, sind Streiter und Zeugen für das Evangelium geworden. Menschen, die bereit gewesen sind, für diesen Jesus, für diesen Glauben zu sterben. Und viele haben es getan und viele tun es auch noch heute. Wenn das alles nur eine selbst ausgedachte Lüge gewesen wäre, eine Einbildung oder Illusion, um sich nicht selber und den anderen einzugestehen, dass Jesus nicht der Messias gewesen ist. Wer von uns wäre bereit, für seine eigene Lüge zu sterben? Es gibt viele Vorträge und Berichte darüber, warum aufgrund von Fakten die Auferstehung Jesu wahr ist. Und man kann ganze Bücher darüber schreiben, Vorträge hören, Predigten halten. Und vielleicht werden wir das auch noch machen an der einen oder anderen Stelle. Aber ich finde es interessant, wie Paulus hier argumentiert. Ein Mann, der, das haben wir jetzt hier auch gesehen, ja, doch so eindrücklich und scharf auch Argumente bringen kann, warum Dinge so sind und nicht so. Und Paulus hätte viele Argumente bringen können, warum es Blödsinn ist, das nicht an die Auferstehung zu glauben und warum die Argumente, dass Jesus aus dem Grab gestohlen worden ist, nicht wahr sind. Aber das tut er nicht. Er sagt, Vers 20, Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Er sagt, es ist so. Und wenn du das nicht glaubst, ja dann gibt es viele Menschen, die ihn gesehen haben. Hunderte. Er ist denen erschienen und er ist denen erschienen und viele von denen, die leben noch. Geh hin und frage sie. An dieser Stelle gibt Paulus keine Argumentationskette, sondern er sagt, wenn du nicht glaubst, dann gehe hin zu jenen, die ihn persönlich gesehen haben. Rede mit ihnen, vergewissere dich. Und genauso gibt es auch heute Menschen, denen Jesus persönlich begegnet ist. Nicht leibhaftig, aber doch persönlich in ihrem Leben. Auch heute, wenn wir zweifeln, gibt es Menschen, zu denen wir gehen können, die sagen, ja, Jesus ist mir begegnet. Ich kann dir Zeugnis davon geben. Du kannst vielleicht Jesus jetzt nicht sehen, aber du kannst mich sehen, kannst dich mit mir unterhalten und ich gebe dir Zeugnis. Und genauso wie Jesus damals den Jüngern erschienen ist, um sie zu ermutigen und bestärken, um ihnen diese Gewissheit zu geben in ihrer Zweifel und in ihren Zweifeln und ihrer Enttäuschung, genauso möchte Jesus auch uns heute begegnen. 2000 Jahre später. Jesus lebt. Er ist auferstanden und er möchte uns begegnen. Er möchte dir zeigen, dass es wert ist, diese Beziehung mit ihm einzugehen und dieses Leben mit ihm zu führen. Du bist eingeladen, dich selber davon zu überzeugen. Nicht aufgrund scharfsinniger Argumente oder tiefer Emotionen, die wir überzeugen, sondern aufgrund einer persönlichen Begegnung, die er dir schenken möchte. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Amen.